Matthias de Wey, Kaspar Domen, Nina Engwicht, Annette Hübschle sind die Autorinnen und Autoren des Buches Schattenwirtschaft. Inhalt: Illegale Märkte entstehen nicht nur durch organisierte Verbrechen, durch kriminelles Handeln mit Drogen, durch Menschenhandel und Schutzgelderpressung. Nein, der größte Teil der Schattenwirtschaft hat ein ganz anderes Gesicht. Hier schuften Menschen, um sich ihren oft kargen Lebensunterhalt zu verdienen. Sie verstoßen gegen Gesetze, weil sie für sich keine andere Möglichkeit sehen, ihr Überleben und das ihrer Familie zu sichern. Dieses Buch beschäftigt sich vor allem mit dem Leben und Arbeiten von Menschen auf solchen Schattenmärkten. Das ist ein Blick auf die wirtschaftssoziologischen Zusammenhänge. Hier ein Auszug. Drei illegale Handelsaktivitäten nehmen wir in den Fokus: Diamantenhandel in Sierra Leone, Bekleidungsproduktion und Textilhandel in Argentinien und Rhinozeroshornverkauf im südlichen Afrika. Es geht uns dabei nicht um die Schilderung aufsehenerregender Einzelfälle, sondern um ein Verständnis für die Funktionsweise illegaler Märkte und ihrer Folgen für die beteiligten Menschen. Das erachten wir aus drei Gründen als wichtig. Erstens lässt es einen Eindruck davon vermitteln, wie der Arbeitsalltag eines Großteils der Weltbevölkerung aussieht. Es ist erhellend, wie illegale Märkte funktionieren, in denen Ausbeutung und Unsicherheit zum Alltag gehören, es aber gleichzeitig trotz mörderischer Konkurrenz auch solidarische oder gemeinschaftliche Strukturen gibt. Zweitens wollen wir auf die Bedeutung hinweisen, die die Transformation des globalen Kapitalismus für das Wachsen der illegalen Märkte und das Leben der Beteiligten hat, eines Kapitalismus, der sich zunehmend aus gesellschaftlichen Zusammenhängen löst. Drittens vermittelt das Thema eine Vorstellung von der gewaltigen Aufgabe, vor der wir stehen, wenn wir an den Anspruch menschenwürdiger Arbeitsverhältnisse für alle festhalten wollen. Schon heute arbeiten auf der Welt 61 von 100 Menschen in der informellen Ökonomie und ihr Anteil steigt kontinuierlich, entgegen früherer Erwartungen. Gleichzeitig klafft eine riesige Lücke zwischen dem Leitgedanken menschenwürdiger Arbeit für alle und der Realität. Und sie wächst weiter, angetrieben durch den technologischen Wandel und das renditesuchende Kapital. Die Koordinierung besteht aus eigenen Regeln, Korruption und Gewalt, so wie akzeptierter Illegalität. Treiber sind Globalisierung, Wohlstand und Krieg. Ein Beispiel für Krieg. Auszug. Der Sierra Leonische Diamantenmarkt erlangte in den 1990er Jahren traurige Berühmtheit, als es zu einem blutigen Bürgerkrieg kam, der vor allem aus dem Handel mit Rohdiamanten finanziert wurde. Am 23. März 1991 begann die Revolutionäre Einheitsfront in Sierra Leone ihren Kampf gegen die Regierung und eroberte unter anderem Kono, die Region mit den großen Diamantenvorkommen. Der Bürgerkrieg war der gewaltsame Höhepunkt jahrzehntelanger politischer Dysfunktion und Misswirtschaft, die einen Großteil der Bevölkerung, insbesondere junge Männer, politisch, kulturell und ökonomisch marginalisiert hatte. In den Diamantenminen Konos rekrutierte Diouf einen Großteil ihrer Kämpfer. Die RUF terrorisierte die Bevölkerung, töteten, vergewaltigten und verstümmelten Menschen und zwangen Erwachsene und Kinder in Minen, Milizen und in sexuelle Sklaverei. 2,6 Millionen Menschen flohen damals aus dem Land. 50.000 bis 300.000 Menschen wurden getötet. Ihr Unwesen konnten die Rebellen und Rebellinnen vor allem wegen der immensen Geldsummen treiben, die ihnen für den Kauf von Waffen zur Verfügung standen. Laut Schätzungen der Vereinten Nationen erzielten sie aus der Veräußerung der illegal geförderten Diamanten Jahreseinnahmen von bis zu 125 Millionen US-Dollar, ausreichend Geld in einem der großen Armenhäuser der Welt, um sich jahrelang militärisch zu behaupten. Steinreich wurde der liberianische Kriegsherr und spätere Präsident Charles Taylor, der den Rebellen Waffen und Verpflegung gegen Diamanten verkaufte. Liberia wurde unter seiner Herrschaft zu einer Drehscheibe des illegalen Diamantenhandels. Sierra Leone und Liberia waren jedoch nicht die einzigen Länder, in denen der illegale Diamantenhandel in den 1990er Jahren blutige Bürgerkriege befeuerte. Auch in Angola finanzierte die Rebellenbewegung UNITA ihren Kampf gegen die Regierung mit dem Verkauf von Elfenbein, Rhinozeroshorn und eben auch mit dem Diamantenhandel. Zum Textilbereich. Der Markt La Salada in Argentinien ist der größte Freiluftmarkt. Es soll schätzungsweise 32.000 kleine illegale Heimbetriebe um Buenos Aires geben, in denen diese Waren hergestellt werden. Auszug. Sie bilden die wirtschaftliche Basis für diverse andere Erwerbstätige, weil sie Arbeiten an andere illegale Betriebe weitergeben, etwa an Fachleute für das Nähen oder die Fertigung von Knopflöchern. Die Arbeitsteilung ist ähnlich wie in der legalen Bekleidungsindustrie. Zudem kaufen die Sweatshops in großem Umfang Waren legalen Ursprungs ein, etwa Stoffe und Garne, und nehmen diverse Dienstleistungen auf La Salada in Anspruch, indem sie beispielsweise Stände mieten. Von diesen Geldern bezahlen die, die einen Stand haben, wiederum Wachleute oder Putzkolonnen. Illegale Märkte stellen mit ihrer Nachfrage eben oft auch eine Einkommensquelle für legales Unternehmertum dar. Das ist auch auf La Salada der Fall. Zehntausende Jobs sind dort infolge der Aktivitäten der illegalen Sweatshops entstanden, also in Betrieben, die es gar nicht gäbe, wenn das Land die einschlägigen Gesetze durchsetzen würde. Das verhindert, dass die Politik diese Märkte schließen will. Wir greifen das Beispiel Südafrika heraus. Auszug. Die öffentliche Hand investiert viel in den Schutz von Wildtieren. Bereits in den 1960er Jahren betrieb der Staat breit angelegte Aufzuchtprogramme. Bis heute unterhält das Land große Nationalparks mit einer Fläche von ungefähr 80.000 Quadratkilometern und gibt jährlich für deren Unterhalt und den Schutz der Tiere etwa 1% des Haushalts aus. In Südafrika gibt es trotz der relativ guten Ausgangsbasis viele drängende Probleme. Eine stagnierende Wirtschaft, steigende Zahl von Gewaltverbrechen, hohe Arbeitslosigkeit, fehlende Wohnungen, gravierende Korruption und eine dysfunktionale Polizei. Ungeachtet dessen bezeichnet die Regierung, zumindest auf dem Papier, Nashornwilderei als prioritäres Verbrechen. Die Ausgaben für deren Bekämpfung sind im vergangenen Jahrzehnt deutlich gestiegen nach einer drastischen Zunahme der Wilderei. Allerdings stammt ein bedeutender Teil der Gelder, die für den Schutz der Nashörner und die Bekämpfung der Wilderer aufgewendet werden, von Drittstaaten, zwischenstaatlichen Organisationen oder privaten internationalen Gebern. Der Staat schließt Schlupflöcher für Kriminelle, indem er etwa ein zentrales Datenregister einrichten möchte, in dem alle Genehmigungen für den legalen Abschuss von Tieren gespeichert werden, die sich dann lokal abrufen lassen. Durch einen Datenabgleich wird verhindert, dass Großwildjägerinnen mit einer Lizenz an mehreren Orten ein Tier erlegen, was in der Vergangenheit häufig vorgekommen ist. Aber die Kriminellen reagieren, wie oben ausführlicher beschrieben, schnell auf solche Neuerungen, rüsten technologisch auf oder ändern etwa die Routen. Forschende sprechen von Ballon-Effekt, um deutlich zu machen, dass kriminelle Netzwerke rascher und effizienter als Gesetzeshüter reagieren. Wenn der Druck der Polizei oder von anderen Gesetzeshütern in einer Region zunimmt, verlagern sich die kriminellen Aktivitäten geografisch genau wie bei einem Ballon. Sobald dieser an einer Stelle gedrückt wird, entweicht Luft und der Ballon wölbt sich woanders auf. Südafrika geht auch juristisch massiv gegen das illegale Abschlachten der Tiere vor und begnügt sich dabei keineswegs mit der Verhaftung von Strohmännern. Vielmehr versucht es, auch der Hinterleute habhaft zu werden und die gesammelten kriminellen Strukturen aufzuklären, durchaus mit Erfolg. Ein Sprung zum Kapitel Fehleinschätzungen. Von einer Liberalisierung der Wirtschaft, insbesondere der Arbeitsmärkte, versprachen sich Experten einen Anstieg des Anteils der formalen Arbeit. Damit begründeten viele internationale Akteure wie die Weltbank ihre Strategie. In etlichen Ländern wurden seit den 1980er Jahren die Arbeitsmärkte dereguliert, Staatsunternehmen privatisiert und Subventionen gestrichen. In Industrieländern setzten Regierungen dieses Konzept aus eigenem Antrieb um, in vielen Ländern des globalen Südens erst auf Druck internationaler Organisationen wie Weltbank und Internationaler Währungsfonds. Sie knüpften Kredite an Staaten regelmäßig an die Bedingung, dass sogenannte Strukturanpassungsprogramme umgesetzt werden. Forscher haben dies am Beispiel Indiens dargelegt. Der Staat verfolgte hier seit den 1990er Jahren eine in vielen Zügen neoliberale Wirtschaftspolitik, in deren Folge sich die Kluft zwischen formalem und informellem Sektor vertiefte und der ohnehin hohe Anteil der Erwerbstätigen im informellen Sektor weiter Anstieg auf 88,2%. Zusammenfassung: Die Schattenmärkte sind in die weltweite Arbeitsteilung eingebunden. Für die häufig ungerechten und gefährlichen Arbeitsbedingungen sind hauptsächlich grenzüberschreitend tätige Konzerne und deren Eigentümer verantwortlich. Um ihre Gewinne zu maximieren, haben sie einen großen Teil ihrer Produktion und manchmal sogar die komplette Fertigung der Zulieferung übertragen, die wiederum Sublieferanten beschäftigen. Solche Ketten verlaufen leicht über 10 bis 15 Stationen. Die großen Konzerne, die die Produkte ordern und unter ihrem Namen auf den Markt bringen, geben die Preise vor. Die Mehrheit der Weltbevölkerung arbeitet in Schattenmärkten mit zunehmender Tendenz. Das Buch zeigt, wie solche illegalen Märkte funktionieren, wie Menschen dort leben und arbeiten. Die Analyse überrascht und verändert den Blick auf dieses Wirtschaften. Die Autoren spannen außerdem den Bogen zu den allgemeinen Arbeitsverhältnissen im 21. Jahrhundert, denn die Grenze zwischen Legalität und Illegalität verschwimmt zusehends. Den Anspruch, menschenwürdige Arbeitsverhältnisse für alle aufrechterhalten zu wollen, ist eine gewaltige Aufgabe für die Zukunft. Als Perspektiven werden genannt arbeitende Stärken, zukunftsfähiger Freihandel, Legalisierung, verbindliche Sorgfaltspflichten, Bargeldabschaffung, Basisabsicherung, bessere Startchancen und Toleranz. Das Buch Schattenwirtschaft erschien bei Wagenbach.